DW Menschen und Märkte.
Das Klima und die Wahl. Wirtschaftsweise vorerst als Viererrad. Global Fashion Group erst durch Corona hip und der Konflikt zwischen Australien und Facebook. Das sind die Themen heute. Am Mikrofon begrüßt Sie Klaus Ulrich. In knapp 7 Monaten ist Bundestagswahl. Die 140 Organisationen der Klimaallianz Deutschland wollen die Wahl zur Klimawahl machen. Hinter ihren 16 Forderungen stünden etwa 25 Millionen Menschen, hieß es heute bei einer Präsentation in Berlin. Von dort Thorsten Huhn.
Die nächste Bundestagswahl werde eine Klimawahl sein. Davon ist die Klimaallianz Deutschland überzeugt. 140 Organisationen haben sich in dieser Allianz zusammengeschlossen. Sie alle setzen sich für ambitionierten Klimaschutz ein, sagt die Geschäftsführerin der Allianz, Christiane Averbeck.
Weil es die Klimakrise einfach schon so erfahrbar ist, dass es offensichtlich ist, dass auch die kommende Regierung unbedingt handeln muss und etwas passieren muss, um die Herausforderung der Klimakrise zu adressieren.
Mit den Mitgliedern der Klimaallianz könne man fast 25 Millionen Menschen erreichen. Alle diese Organisationen stünden für ambitionierten Klimaschutz, sagte Averbeck. Die Allianz fordere einen raschen Ausbau erneuerbaren Energien, einen beschleunigten Ausstieg aus fossilen Brennstoffen, eine solide Finanzierung des öffentlichen Nahverkehrs und Klimaneutralität bis 2040, 10 Jahre früher als bislang von der Politik geplant. Dafür setzt sich auch Antje von Brok vom BUND ein.
Wir müssen raus aus den fossilen Energieträgern, allen voran aus der Kohle. Es ist niemandem mehr zu erklären, dass heute noch Dörfer geschliffen werden sollen für den Kohleabbau, wo die Tage der Kohleverbrennung gezählt sind.
Wir müssen unseren Energieverbrauch verringern, sagt von Brok, und überall die erneuerbaren Energien ausbauen, auch im Süden Deutschlands. Und man müsse unsere Energie sehr bewusst verbrauchen und sehr effizient einsetzen. Ulrich Schneider vom Paritätischen Gesamtverband tritt dafür ein, der Klimakrise mit einer sozial-ökologischen Politik entgegenzutreten, die alle Menschen mitnimmt. Wir müssen klimapolitisch deutlich ambitionierter werden und mit einem sozial gerechten Ausgleich verhindern, dass sich die gesellschaftliche Spaltung dabei vertieft, sagt Schneider.
Wir sind das 5. wirtschaftsstärkste Land auf diesem Erdball in Deutschland, wenn irgendjemand doch es schaffen muss, Soziales zu verbinden mit Ökologischem, dann ist es doch wohl Deutschland. Das ist unser Ansinnen.
Pürmen Spiegel, Chef des katholischen Hilfswerkes Miserior, hat lange im Ausland gearbeitet und daher noch eine andere Perspektive auf die Klimakrise. Er weist darauf hin, dass diese Krise vor allem die ärmsten Länder trifft. Beispiel Mosambik.
In den letzten 2 Jahren wurde Mosambik, eines der ärmsten Länder der Welt, mehrfach von tropischen Wirbelstürmen getroffen, die landesweit massive Zerstörungen verursachten. Und an diesem Beispiel von Mosambik zeigt sich, dass die ärmsten Länder durch die Klimakrise besonders getroffen sind und dass dies eine nachhaltige Entwicklung und Armutsbekämpfung behindert.
Deutschland müsse seine Anstrengungen für den Klimaschutz verstärken und mehr Geld dafür bereitstellen, fordert Spiegel. Die Klimaallianz Deutschland freut sich nun auf Diskussionen mit den Vertretern der Bundestagsparteien.
Thorsten Huhn war das. Die Wirtschaftsweisen heißen offiziell Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und die Bundesregierung liest ihre Einschätzungen gerne, muss sie aber nicht als Handlungsanweisung verstehen. Am 1. März ist die Amtszeit des Vorsitzenden Lars Feld abgelaufen. Und weil sich Union und SPD in Berlin nicht einigen konnten auf eine weitere Amtszeit für ihn, gibt es Ärger hinter den Kulissen. Beide Seiten werfen sich vor, Personalvorschläge zu blockieren. Und das, während in der Pandemie eigentlich Wirtschaftskompetenz gebraucht wird. Hintergründe von Alfred Schmidt.
Vereinfacht gesagt, mochte die SPD dem renommierten Ökonomen Lars Feld aus Freiburg keine dritte Amtszeit geben, weil er aus ihrer Sicht zu liberal ist. Und Wirtschaftsminister Altmaier, CDU, hat die Gegenvorschläge der SPD abgelehnt, weil sie aus seiner Sicht vielleicht zu nah an den Sozialdemokraten sind, etwa Marcel Fratscher aus Berlin oder Jens Südekum aus Düsseldorf. Nun sind praktisch erstmal alle Namen verbrannt, die im Gespräch waren. Das Gremium der fünf Weisen muss vorerst als Viererrat weitermachen. Großer Knatsch hinter den Kulissen, ein Twitter-Krieg zwischen Union und SPD. Und alle fragen sich, wie konnte es dazu kommen? Ein Anruf bei Bert Rürup, selbst jahrelang Mitglied der Wirtschaftsweisen.
Zunächst fehlt natürlich ein ausgewiesener Finanzwissenschaftler mit Larsfeld. Das ist der eine Punkt, aber ich glaube, es ist nicht der entscheidende. Wichtiger ist meines Erachtens, dass durch diese leidige Diskussion zu einer Reputationsschädigung dieses fast 60 Jahre alten Gremiums kommen kann. Nämlich es wurde doch der Eindruck erweckt, als sei die Parteinähe das ausschlaggebende Auswahlkriterium. Das wäre in meinen Augen fatal.
Die Politik ist nicht gebunden an die Einschätzungen der Wirtschaftsweisen. Trotzdem möchten Union und SPD offenbar Sachverständige haben, deren Positionen so nah wie möglich an den eigenen liegen. Ein Beispiel: Die SPD will künftig gerne die Schuldenbremse aufweichen für mehr Investitionen. Das ginge mit Lars Feld nicht so gut, weil er die Schuldenbremse immer verteidigt hat. Feld räumt das auch selbst ein. Er sieht es übrigens mit großer Gelassenheit, dass er nun lediglich 10 Jahre Wirtschaftsweiser war und nicht 15 Jahre erreichen kann, wie überhaupt nur wenige vor ihm. Die parteipolitische Einflussnahme sei allerdings kritisch, sagt er im Deutschlandfunk.
Ich finde das sehr bedauerlich. Der Sachverständigenrat ist ja im Unterschied zu Ad-hoc-Beratungen, die immer wieder stattfinden, als unabhängige Institution konstituiert. Das schon seit über 50 Jahren. Wir haben gesetzlich gewährte Unabhängigkeit. Und mit dieser Art der Politisierung in der parteipolitischen Diskussion wird diese Unabhängigkeit natürlich ein Stück weit geschwächt.
Klassischerweise fährt jeweils ein Mitglied des Sachverständigenrates auf dem Ticket der Gewerkschaften und eins auf dem der Arbeitgeber. Unter den übrigen sind seit den rot-grünen Regierungsjahren unter Kanzler Schröder stärker die Fachbereiche vertreten, etwa Finanz- oder Sozialpolitik, neuerdings auch Klima- und Umweltfragen. Rein inhaltlich wäre also der Weg frei für ein Mitglied mit Fachkompetenz, gerne in der Fiskal- und Finanzpolitik, die Lars Feld bislang abgedeckt hat. Der ehemalige Wirtschaftsweise Bert Rürup meint im Gespräch mit dem ARD-Hauptstadtstudio, dass die Berufung bald kommen wird. Klar, vor dem Ende der Legislaturperiode im Sommer. Falls die Grünen in die nächste Bundesregierung kämen, dürften auch sie künftig mitreden wollen.
Dann wird man davon ausgehen, wenn die Grünen ein entscheidendes Ministerium haben, dass sie dann möglicherweise oder sogar wahrscheinlich bei der Auswahl des Kandidaten auch ihren Hut in den Ring werfen werden.
Bleibt die Frage, ob und wie auch dies dann eine parteipolitische Prägung wäre in einem Gremium, das davon eigentlich erklärtermaßen frei sein sollte.
Soweit Alfred Schmidt. Binnen Jahresfrist haben sich die Aktien des Online-Modehändlers Global Fashion Group um fast 700% verteuert. Das Unternehmen ist quasi die kleine Schwester von Zalando, macht vor allem in Übersee Geschäfte und sieht sich auf Wachstumskurs. Überhaupt sehen sich Online-Modehändler als klare Corona-Gewinner. Einzelheiten von Nicolas Buschlüter.
Online-Modehandel boomt. Der Anteil von Kleidung, der im vergangenen Jahr übers Internet verkauft wurde, erreichte in Deutschland, auch pandemiebedingt, fast 42%, kalkuliert das Kölner Institut für Handelsforschung. Auch Anja Voss aus Kelkheim bei Frankfurt am Main hat zuletzt mehr Kleidung online gekauft als vorher.
Vor allem Oberteile, also Jäckchen, Pullis, T-Shirts, Blusen. Keine Schuhe, keine Hosen.
Letzteres nicht, weil die ja immer ganz genau passen müssen. Vom weltweiten Kaufrausch im Netz profitiert auch das Unternehmen Global Fashion Group, das unter anderem Marken wie Nike, Mango, Hugo Boss und Timberland auf seinen Plattformen vertreibt. Die Firma mit Sitz in Luxemburg verzeichnete 2020 zum ersten Mal schwarze Zahlen. Das operative Ergebnis lag bei 16,4 Millionen Euro. Die Gründe für den Höhenflug seien naheliegend, sagt Online-Marketing-Experte Roland Fiege.
Ja, die einfachste Antwort ist natürlich erstmal die, weil alle anderen Geschäfte geschlossen haben. Die Menschen wollen ja offensichtlich weiter sich bekleiden und sich aufhübschen. Und da ist natürlich Online-Einkaufen die Lösung und das sehen wir ja nicht nur im Fashion-Bereich.
An der Frankfurter Börse legten die Aktien der Global Fashion Group bis zum Mittag um satte 12% zu. Übers Jahr gesehen haben sich die Papiere sogar um 700% verteuert. Eine Entwicklung, wie sie viele Corona-Gewinner an der Börse genommen haben. Bleibt der Modehändler jedoch wie andere Unternehmen ein Gewinner, trotz des allseits bekannten Nachteils, dass man die Kleidung beim Online-Kauf nicht vorher anprobieren kann? Eva Stüber vom Kölner Institut für Handelsforschung erklärt, wieso das trotzdem nur so wenige Kunden abzuschrecken scheint.
Zum einen lernen Konsumenten und Konsumentinnen besser vorher einzuschätzen, was ihnen passen wird, was ihnen nicht. Und zum anderen gehört das Thema Retoure ein Stück weit auch zum Onlinehandel dazu, ist Teil des Geschäftsmodells. Wenn man stationär sich Sachen mit in die Umkleidekabine nimmt, heißt das ja auch nicht, dass das alles dann auch gekauft wird. Und das gilt es entsprechend einzupreisen.
Die Handelsexpertin glaubt nicht, dass der Onlinehandel nach Öffnung der Geschäfte wieder zurückgehen wird. Corona habe lediglich einen Trend verstärkt, den es schon vor der Pandemie gegeben habe, nämlich aus dem Schlafzimmer eine Umkleidekabine zu machen. Da die Online-Modehändler sich jetzt auch zunehmend um Recycling und Nachhaltigkeit kümmerten, rücke auch der Vorwurf der Klimasünder zunehmend in den Hintergrund. Auch das leidige Thema Retouren werde sich durch den technischen Fortschritt bald erledigen, glaubt Marketing-Experte Roland Fiege.
Die modernen Smartphones können ja auch Körper einscannen oder Körperteile wie Schuhe, Hände und Oberkörper einscannen, sodass sie eigentlich in der Zukunft noch eine bessere Passform haben werden, als wenn sie im Laden stehen.
Also schlagen Bequemlichkeit und die niedrigen Preise tatsächlich das Einkaufserlebnis vor Ort? Die Verkaufszahlen im Netz sprechen zumindest dafür. Online-Shopperin Anja Voss hat trotzdem ein ganz schlechtes Gewissen.
Definitiv. Ja, weil ich dann hier den Einzelhändler nicht unterstütze. Und außerdem natürlich auch wegen der Umwelt, wegen der Verpackung und dass das dann extra hierher gekarrt wird. Deswegen habe ich schon ein schlechtes Gewissen. Deswegen habe ich mir auch vorgenommen, für dieses Jahr nicht so viel zu bestellen.
Was die Global Fashion Group wenig kümmern dürfte. Sie verkauft ihre Ware vor allem in Südamerika, Russland und Südostasien und rechnet auch für das laufende Jahr mit schwarzen Zahlen.
Soweit Nicolas Buschlöter. Facebook hat erstmals nach der Einführung eines umstrittenen Mediengesetzes Verträge mit australischen Medienunternehmen geschlossen. Nach diesen Vereinbarungen wird es nun eine Reihe von Premium-Journalismus-Inhalten auf Facebook geben, einschließlich bisher kostenpflichtiger Inhalte. Lena Bodewein berichtet.
Gleiches Recht für alle. Das gab Kommunikationsminister Paul Fletcher dem neuen Mediengesetz in Australien mit auf den Weg.
Wir sind im Prinzip verpflichtet, dass das Gesetz im digitalen Leben genauso gilt wie im wirklichen Leben.
Der Kodex soll nach dem Willen der australischen Regierung sicherstellen, dass Nachrichtenmedien für die Inhalte, die sie generieren, fair entlohnt werden. Bisher haben Facebook und Google 81% aller Werbeeinnahmen abgeschöpft. Jetzt müssen sie Werbeeinnahmen, die sie über Nachrichteninhalte erzielen, mit den Medienhäusern teilen. Ein Meilenstein im digitalen Zeitalter, gegen den sich vor allem Facebook heftig gewehrt hat, indem es Nachrichteninhalte blockierte. Das ist schrecklich. Für mich ist Facebook das Portal zu allem. Ich bekomme jetzt keine News mehr, sagte diese Australierin. Und ein Software-Developer meinte,
ja, der Bann betrifft auch andere Seiten. Wetter, Waldbrandwarnungen, all das ist nicht zugänglich. Das ist total inakzeptabel,
empörte sich Gesundheitsminister Greg Hunt.
Wir erwarten, dass Facebook diese Handlungen unterlässt und nie mehr wiederholt. Das ist ein Angriff auf eine souveräne Nation und vor allem ein äußerster Missbrauch der Marktmacht, einer großen Technologie.
Nach tagelangen Verhandlungen und einigen Änderungen am Gesetzentwurf einigten sich Facebook und Australien schließlich. Facebook lässt alle Inhalte wieder zu und die Regierung verabschiedet das Gesetz, das erste seiner Art weltweit. Peter Lewis vom Zentrum für verantwortungsvolle Technologie am Australia Institute ordnet es ein.
Es bietet ein gesetzliches Sicherheitsnetz für Verhandlungen zwischen den Medien Australiens und den Online-Plattformen, die zu einem Werbungsmonopol geworden sind. Das wird zu einem Austausch an Werten führen, der den Journalismus finanziert. Heißt, es wird mehr Geld für Journalismus im öffentlichen Interesse geben als vor ein paar Monaten.
Das werde vor allem größere Medienunternehmen betreffen. Ob bei kleineren Akteuren etwas ankommt, ist abzuwarten. Google hat schon Vorverträge mit verschiedenen Medienhäusern ausgehandelt. Facebook hat ebenfalls Vereinbarungen mit australischen Medien getroffen. Die Blockadepolitik des sozialen Netzwerks ist nicht aufgegangen. Die Australier sind froh darüber. Sie sollten bezahlen, unbedingt, meint diese Friseurin. Wenn du jemandes Informationen und Produkte benutzt, jemandes Hirn, dann solltest du denjenigen auf jeden Fall dafür bezahlen. Alles andere wäre nicht fair. Ob das für Facebook der Anfang vom Ende seiner Marktmacht war? Australiens Premier Scott Morrison hat nach eigenen Angaben das Gesetz schon mit anderen Ländern erörtert. Mit Indien, Kanada, Frankreich und Großbritannien.
Ein Beitrag von Lena Bodewein war das. Und das war es auch mal wieder für heute bei uns. Im Namen des ganzen Teams bedanke ich mich fürs Zuhören. Mein Name ist Klaus Ulrich. Auf Wiederhören, bis bald und machen Sie es gut.
Das war ein Podcast der DW.